Play him a copy to the spade. Die Konsequenzen des Glaubens. Römer 12. Müssen wir schon aufschlagen dazu. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Welches sei euer vernünftiger Gottesdienst? Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedermann unter euch, dass niemand weiter von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er von sich mäßig halte, ein jeglicher nach dem Gott ausgeteilt hat, das Maß des Glaubens. Denn gleicherweise, als wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber alle Glieder nicht einerlei Geschäft haben, also sind wir viele ein Leib in Christo. Aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand Weissagung, so sei sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so warte er des Amts. Lehrt jemand, so warte er der Lehre. Ermahnt jemand, so warte er des Ermahnens. Gibt jemand, so gebe er einfältig. Regiert jemand, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tu es mit Lust. Die Liebe sei nicht falsch. Hasse das Arge, hange dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Aber wir merken besonders deutlich, worauf es dem Herrn der Gemeinde ankommt, was er lobt und was er tadelt. Das ist für uns ein Bild, das, was den Gemeinden geschrieben wurde, den sieben Gemeinden, das ist eigentlich auch uns geschrieben. Da wissen wir dann, wo wir dran sind mit dem Herrn der Gemeinde. Und nun zu Ephesus. Nach jedem Sendschreiben sagt der erhöhte Christus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Man kann also Ohren haben und doch nicht hören. Das weiß der erhöhte Christus. Man kann die Ohren eingestellt haben auf Durchzug. Zu einem Ohr hinein, zum anderen hinaus, es bleibt nichts zurück. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ephesus. Jetzt müssen wir aufschlagen Apostelgeschichte 19. Das ist die Geschichte von Ephesus. Apostelgeschichte 19. Es geschah aber, da Apollos zu Korinth war, dass Paulus durchwandelte die oberen Länder und kam gen Ephesus und fand etliche Jünger. Zu denen sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, da ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm, wir haben auch nie gehört, ob ein Heiliger Geist sei. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft? Sie sprachen, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und sagte dem Volk, dass sie sollten glauben an den, der nach ihm kommen sollte. Das ist an Jesum, dass der Christus sei. Dass sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesu. Und da Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten mit Zungen und Weissagten. Das ist die Gründung der Gemeinde in Ephesus. Wir können jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, aber wir können immer wieder zurückschlagen auf Kapitel 19. Ephesus, eine blühende Handelsstadt, die Hauptstadt Ioniens, mit einem großen Tempel, weltberühmten Tempel der Göttin Diana, ein schwarzes Frauenbild, das vom Himmel gefallen sein soll. Wir lesen, dass die Epheser, die Goldschmiede von Ephesus, einen Protestmarsch gemacht haben. Merken wir, es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Das war also damals schon in Ephesus. Und zwar haben sie 2 Stunden lang geschrien, groß ist die Diana der Epheser. Groß ist die Diana der Epheser. Es war in Ephesus. Ein Bollwerk der schwarzen und weißen Magie, der Zauberei. Wir lesen da auch in Kapitel 19 von den 7 Söhnen des Kephas, die auch versucht haben, Kranke gesund zu machen im Namen Jesu, obwohl sie Jesu nicht zu eigen waren, die ihre Zauberkünste versucht haben. Das war in Ephesus. Und ausgerechnet in dieser Stadt der Bollwerke des Teufels, da entstand die Gemeinde Jesu Christi. In Ephesus. 2 bis 3 Jahre wirkte Paulus in Ephesus und gründete die Gemeinde. Und da gab es eine Erweckung. In Ephesus, da lesen wir doch, sie bekannten, was sie getrieben hatten. Sie brachten alles zusammen. Da kam eine große Reinigung in die Gemeinde Jesu. Da wurde aufgeräumt. Und dann lesen wir ganz einfach das Wort Gottes nahm zu. Es ist fein, wenn das Wort Gottes zunimmt. Und nicht abnimmt. Es ist Ephesus. Da geschah etwas. Große Erweckung. Ein Sündenbekennen am laufenden Band. Ein herzbewegender Abschied des Paulus. Das lesen wir dann von den Ältesten von Ephesus in Kapitel 20, Vers 13 von Apostelgeschichte. Und nun sein seelsorgerlicher Brief an Ephesus, des Paulus seelsorgerlicher Brief. Er wird auch der Herrlichkeitsbrief genannt, der Epheserbrief. Und nun auch das Schreiben des erhöhten Christus an diese Gemeinde in Ephesus. Diese 7 Briefe, des erhöhten, geoffenbarten, lebendigen Christus sind hochwichtige Briefe, die wert sind, dass man sie hört, dass man sie liest. Und diese Gemeinde grüßt nun der erhöhte Christus mit einem besonderen Gruß. Wir haben in der gestrigen Stunde davon geredet, von dem Namen Jesu Christi, von der Herrlichkeit Jesu Christi Und nun grüßt er in jedem Sendschrein wieder mit einem anderen Namen, mit einem anderen Bild. Die Seite Jesu Christi, die uns Menschen zugekehrt ist. Herrlicher Gruß. Der da hält in seiner Hand die sieben Sterne. So stellt er sich vor. Der inmitten wandelt. Wir haben gestern Abend noch geredet von diesem inmitten. Der lebendige, der geoffenbarte, herrliche Jesus inmitten seiner Gemeinde. So grüßt er die Gemeinde in Ephesus. In meiner Jugendzeit, da hat man uns gesagt, wir müssten bei all unserem Tun immer fragen, was würde Jesus dazu sagen? Das war für uns junge Leute recht beeindruckend. Was würde Jesus dazu sagen? Aber das ist nicht ganz richtig, diese Frage. Wir müssen sagen, was wird Jesus sagen? Nicht würde, sondern er sagt etwas. Was wird Jesus sagen? Das sehen wir hier. Er sagt etwas dazu, zu dem Werk und Wesen seiner Gemeinde. Nicht würde, sondern eine Tatsache. So stellt er sich vor. Das sagt der Gegenwärtige. Der wandelt mitten unter seinen Gemeinden. Und er genau sieht, wenn das Leuchten einer Gemeinde nachlässt. Das sieht er. Wenn es nicht mehr brennt. Das sieht er. Nun als erstes einmal, worauf der Herr sieht. Worauf der Herr sieht. Mein erstes Kapitel. Er sieht auf die Seine. Seine Gemeinde. Nicht unsere Gemeinde. Seine Gemeinde. Nicht unser Jugendkreis. Sein Jugendkreis. Nicht unsere Gemeinschaft, seine Gemeinschaft. Nicht unser CVJD, sondern sein CVJD. Er sieht auf die Seinen. Seine Vorsteher, Engel genannt, das heißt Lichtträger. Engel heißt Lichtträger. Deshalb Engel. Dem Engel der Gemeinde, dem Diener der Gemeinde, dem Vorsteher der Gemeinde, dem Mitarbeiter der Gemeinde, dem Lichtträger. Inmitten von Finsternis. Nun sagt er, ich weiß. Ich weiß. Ich bin der Allwissende. Ich brauche keine Information. Brauche ich nicht. Ich weiß. Ihn kann niemand falsch informieren. Unsere Zeitungen können Kröte falsch informieren. Kröte falsch. Er sagt, ich brauche keine Information. Ich bin allwissend, der die Herzen und Nieren erforscht, weiß Bescheid. Da ist es mir heute Morgen schon so gegangen, dass ich zum ersten erschrocken bin. An diesen zwei Wörtlein, ich weiß.
ist doch zum Erschrecken. Wenn der erhöhte Christus sagt, ich weiß.
Psalm 139, wo soll ich hingehen vor deinem Angesicht? Nehme ich Flügel der Morgenröte und flüge bis ans äußerste Ende der Erde, so bist du da. Bettete ich mich in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Wo soll ich hinfliehen? Du verstehst meine Gedanken von Ferne, sagt der Psalmist 139. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Ein Wort zum Erschrecken. Ja, Herr, dann weißt du auch das von meinem Leben. Und das weißt du auch von meinem Leben. Was in meinen vier Wänden mich bewegt, das weißt du auch. Wir können das Theaterspielen ruhig aufnehmen. Wir sind ja geborene Theaterspieler. Aufgeben. Du weißt. Ich hatte einen Freund, der war im Ersten Weltkrieg schon unterwegs nach Indien. Und dann brach der Erste Weltkrieg aus und da wurde er interniert in der Türkei. Da wurde er in ein Lazarett gesteckt und musste dort pflegen. Verwundete pflegen, das Lazarett lag am Meer, am Strand des Meeres. Er durfte das Haus nicht verlassen, aber eines Abends, als es dunkel war, da packte ihn doch das Verlangen ein wenig hinaus. Da schlich er sich durch das Hintertürchen des Lazaretts und ging da am Strand entlang. Und wie das so ist am Strand, da gibt's Wasserlöcher. Immer wieder ausgespülte Löcher. Und in der Dunkelheit, da fällt er in ein solches Wasserloch und ist überzogen mit Schlamm und Dreck. Und da denkt er, gut, dass mich niemand sieht. Und plötzlich leuchtet ein Scheinwerfer auf, der tastet den ganzen Strand ab von Zeit zu Zeit. Und da ist er mitten im Lichtkegel des Scheinwerfers, angestrahlt von oben bis unten. Und der Scheinwerfer lässt ihn nicht mehr los. Er ist in diesem Scheinwerferkegel auf dem Marsch in sein Lazarett zurück. Der lässt ihn nicht mehr heraus. Bis er verschwunden war im Haus. Das sagt mir mein Freund, da ist mir die Gegenwart Gottes ganz deutlich geworden. Angestrahlt von dem Lichtkegel der Gegenwart Gottes, von Kopf bis zu Fuß. Ich weiß. Das ist auch ein Wort zur Freude. Das ist mir heute Morgen auch geworden. Zuerst bin ich erschrocken. Da ist mir der Häuptling eingefallen, von dem berichtet wird aus Afrika, der die Botschaft hörte, dass Menschen auferstehen werden. Diese Botschaft hat den Häuptling derart erregt, dass er aufgesprungen ist und geschrien hat, das darf nicht sein.
das Tote auferstehen, das darf nicht sein. Dann stehen ja die auch auf, die ich umgebracht habe. Ein Wort zum Erschrecken. Ein Wort zur Freude und zum Lobe. Kein Becher kalten Wassers wird unbelohnt bleiben. Ich weiß. Ich weiß auch, aus welchem Beweggrund du das getan hast, den Becher kalten Wassers. Ob du es um meinetwillen getan hast. Ich weiß, das heißt, er zählt, wie oft ein Frommer weint und was sein Kummer sei. Das weiß er auch. Und keine Träne ist ihm zugleich. Er hebt und lebt sie bei. Ein Wort zur Freude und zum Lob. Er weiß deine Werke. Er sagt der Gemeinde in Ephesus, in dir wird gearbeitet. Ich lob. Deine Kinder werden versorgt und unterwiesen. Deine Alten werden gepflegt. Deine Witwen haben keinen Mangel. Du bist zu jedem Dienst bereit. Eine wunderbare Gemeinde. Da ist alles intakt. Ich weiß deine Geduld. Du hast Geduld mit dir selber. Du hast Geduld mit den anderen. Du hast Geduld im Unrecht und im Leiden. Der Engel der Gemeinde, der Vorsteher der Gemeinde, ein Mann mit durchdringendem Verstand. Prüfung war nötig in Ephesus. Die Geister prüfen war nötig. 2. Korinther 11, Vers 13. 2. Korinther 11. Vers 13. Wer möchte es lesen?
Wenn solche falschen Apostel und
ja, das ist es. Wenn solche falsche Apostel und trügliche Arbeiter verstellen sich zu Christi Apostel. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des Lichts. Darum ist es nicht ein großes, wenn sich auch seine Diener verstellen, als Prediger der Gerechtigkeit, welcher Ende sein wird nach ihren Werken. Der Engel der Gemeinde in Ephesus braucht eine Prüfungsgabe. Der erhöhte Christus sagt, du hast den Geist der Prüfung. Die Bösen kannst du nicht tragen. Falsche Apostel kannst du nicht dulden. Du duldest in deiner Gemeinde keinen Einbruch des Bösen, des verdrehten Glaubens, der Nikolaiten. Geduld und Ernst steht wohl beisammen. Noch eins muss der erhöhte Christus loben. Du wirst nicht müde. Du bist nicht müde geworden. Freunde, ich möchte jetzt nicht fragen, wer von uns schon müde geworden ist. Immer jetzt nicht einsorgen. mein innerlich. Ich bin schmiert worden. Ich habe dem Herrn schon gesagt, Herr, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Jetzt? Und da ist einer, dem muss der erhöhte Christus sagen, du bist nicht müde geworden. Wisst ihr, was am meisten müde macht? Falsche Leute. Haben wir es noch nie gemerkt? Falschheit macht am müdesten. Da will man nicht mehr. Und da ist der Christ, der Brennsack dazwischen drin. Wenn ein Schiff anlegt am Bodensee, dann kommt der Brennsack dazwischen, dass der Aufprall abgehalten wird. Manche Christen sind Brennsack dazwischen drin. Das macht mir nicht müde, nicht liebesmüde, nicht gebetsmüde und nicht leidensmüde. Zu dem allem sagt der erhöhte Christus, ja, seiner Gemeinde in Ephesus, ja, das hast du. Das ist lobenswert. Aber jetzt müssen wir reden, zu dem, was der Herr Nein sagen muss. Nein. Lasst mich es mal ganz menschlich sagen. Wenn dieser Herr hineinleuchtet, dann wird alles offenbar, auch eine innere Leere, ein ausgeleert sein. Oh, ich bin so leer. Ich erinnere mich an einen Bruder, der auf eine Freizeit kam. Er war einige Jahre auf keiner Freizeit mehr. Da sagt er mir schon beim Grüß Gott sagen, weißt du, ich habe keinen Anruf Gottes mehr. Ich habe in meinem inneren Leben keinen Anruf Gottes mehr. Leer. Die Gemeinde in Ephesus hatte verloren. Sie hatte die erste Liebe verloren. Wohl sieht der Herr auch, was sie Gutes getan hat. Leben war da. Dienst war da. Standhaftigkeit war da, eine tadellose Gemeinde. Aber, ich habe in meiner Bibel dieses Aber unterstrichen, ein göttliches Aber. Es gibt ein seliges Aber in der Bibel. Oh, das kananäische Weidlein sagt, Herr, aber doch. Aber, nicht ein seliges Aber. Hier haben wir ein göttliches Aber. Ein schwerwiegendes Aber. Ich möchte es mal so sagen. Christlich? Ja, aber. Gläubig? Ja, aber. Bekehrt, jawohl, auch bekehrt, aber du hast verlassen. Nach dem Wort des Lobes kommt der Tadel. Zweitens. Was ist denn erste Liebe? Da müssen wir uns klar werden, was ist erste Liebe? aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Was ist denn erste Liebe? Ich darf so sagen, einst war es ihnen, den Ephesern, ein unbegreiflich großes Wunder, dass Gott sie, diese Weltleute, diese Sündenknechte begnadigt, befreit, angenommen hat, in seinen Dienst gestellt hat, zum Erben aller himmlischen Herrlichkeit berufen hat. Das war ihnen ein Wunder, das ging über alles. Voll Freude und Liebe haben sie sich ganz diesem Jesus hingegeben. Jesus war in ihrem Leben der Erste, der Liebste, der Schönste. Öfters redet die Heilige Schrift von dem Verhältnis zwischen Bräutigam und Braut. Das ist erste Liebe. Wo ein Mensch sich mit Christus verbindet, so innig, so unauflöslich, wie eine Braut mit dem Bräutigam. In Hosea 2, Vers 21 und 22, Prophet Hosea. Hosea 2. Vers 21 und 22. Wer möchte es lesen?
Ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Ich will mich mit dir vertrauen in Gerechtigkeit und Gericht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, im Glauben will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen.
So. Ja, im Glauben will ich mich mit dir verloben. Das sagt Gott, der Lebendige. Ich will mich mit dir verloben. Das ist das, der Zustand der ersten Liebe. Was ist erste Liebe? Albert Knapp singt: Ich bin dein, sprich du darauf dein Amen. Treuster Jesu, du bist mein. Das ist die erste Liebe. Ich bin dein, du bist mein. Ein anderer Dichter besingt die erste Liebe so: Ich hab einen herrlichen König, den einzig erkenne ich an. Ich will keinen anderen aufhören und stünd ich allein auf dem Plan. Jesus, mein Stolz, meine tiefe Ruhe. Erste Liebe. Ich habe einen herrlichen König. Das ist erste Liebe. Oder Michael Hahn singt: Der am Kreuz ist meine Liebe und sonst nichts in dieser Welt. Das ist die Liebe. Oder: Nun so bleibt es fest dabei, dass ich Jesu eigen sei. Welt und Sünde fahret hin, weil ich schon versprochen bin. Das ist erste Liebe. Ein glückseliger Zustand, wenn ein Mensch in der ersten Liebe stehen kann. Nun das Gegenstück. Wie arm sind die Menschen, die das nie erlebt haben. Die nie erste Liebe erlebt haben. Arme Menschen. Die bleiben unbefriedigt.
Glieder unserer Kirche, die nichts wissen von einem persönlichen Verhältnis zu Christus. Sind aber Glieder unserer Kirche. Christentum kann ihnen nicht abgesprochen werden. Dass sie an einen Gott glauben, das kann ihnen nicht abgesprochen werden. Aber kalt, aber frostig, da kriegt man Herzerkältung bei so einem Christentum. Unpersönlich ist ihr Verhältnis zu Christus. Wir wollen einige Stellen aufschlagen. Römer 5, Vers 5. Wer will es lesen?
Hoffnung auf, wenn nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist.
So, was ist ausgegossen? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Das ist erste Liebe ausgegossen. Philipper 1, Vers 9.
Darum bete ich, dass eure Liebe je mehr und mehr reich werde in allerlei Erkenntnis und Verstand.
So, darum bete ich, dass eure Liebe je mehr und mehr reich werde in allerlei Erkenntnis. Andauernde erste Liebe. Andauernde erste Liebe. Ich erzähle es immer wieder gern, wie meine Mutter mich, als ich so ein kleiner Kerle war, in den Hennenstall geschickt hat, zum Eierholen. Sie wollte Spätzle machen und hatte kein Ei mehr. Jetzt gehst du hinunter und holst ein Ei, ein Nest. Hennennest wird auch eine geben. Und da gehe ich hinunter und da bringe ich auch ein Ei. Da sagt Mutter, oh, trag schnell wieder runter, das ist ja Porzellanei. Da hat man so Nesteier gekriegt, das Porzellan. Ja, warum? Das ist doch ein Ei, Mama. Ah, nein, da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Bringst du noch wieder runter. Ja. Ist doch ein Ei mehr. Aber es war nichts drin. Es ist ein Christ, natürlich ist es ein Christ, aber es ist nichts drin. Es ist keine Liebe zu Jesus drin, aber ich habe wieder. Ein Christentum ohne erste Liebe. Es ließen sich da viele Gleichnisse anführen, auch aus der Seelsorge heraus. Ein armseliges Christentum. Drittens, der Verlust der ersten Liebe. Mit großem Ernst lässt Gott die Gemeinde wissen, ich bin wider dich. Also, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Ist Gott wider uns, was dann? Ich bin wider dich. Weil du diesen seligen Stand, in dem du einmal drin warst, verlassen hast.
Das Staunen über das Wunder der Errettung hat nachgelassen in Ephesus. Dank und Liebe haben sich abgekühlt. So was gibt's? Nachlassen der Liebe ist Sündenfall. Schreibe den Satz auf. Sag ihn ganz bewusst. Nachlassen der Liebe ist Sündenfall. Alles ist zu einer gewohnten Sache geworden. Es ist schwer, einen innerlichen Eindruck über längere Zeit hin frisch und lebendig zu halten. Das ist schwer. Einen inneren Eindruck frisch und lebendig halten. Überhaupt bei unserem alten Christentum. Das erfordert ein Beten um neue Geisteseindrücke und Vertiefung. Die Frage nach erster Liebe ist eine Rangfrage. Eine Rangfrage. Nahm er in Ephesus noch den ersten Platz ein? Seine Rangfrage. Wer kommt zuerst? Was kommt nachher? Für wen oder was waren wir so beschäftigt? Für wen? Etwa zur eigenen Befriedigung? Oh, da kann man viel tun. Zur eigenen Befriedigung. Etwa um bei den anderen Eindruck zu machen? Etwa um uns mit unserem Kreis zu glänzen? Was ist denn der Beweggrund? Rangfrage Nummer 1. Freunde, das sind sehr ernste Fragen. Sehr ernste Fragen an uns. Seelsorgerliche Fragen. Tun wir es wirklich ihm alles, was wir äußerlich und innerlich tun? Alles, was ihr tut, in Worten oder in Werken, das tut alles im Namen Jesu. Das Geistliche und das Weltliche. Unmittelbar ihm tun. Wir schlagen auf Galater 5. Vers 4 bis 7.
Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht geworden seid und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr liefert fein. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen?
So. Ihr liefert fein. Erste Liebe. Wer hat euch aufgehalten? Was war's denn, das euch abgewendet hat? Galater 4, Vers 15.
Wie wart ihr dazumal so selig? Ich bin euer Zeugin, dass, wenn es möglich gewesen wäre, ihr hättet eure Augen ausgerissen und mir gegeben.
So. Wie wart ihr dazumal so selig? Erste Liebe. Wir hatten jahrelang eine Geburtstagsfeier. Wir sagten, das sei ein Dreieinigkeitsgeburtstag. Da hatten drei zusammen Geburtstag. Die haben wir auch dann gefeiert. Da war auch ein Mädchen dabei, das auch den Geburtstag hatte, den Tag nach meinem Geburtstag. Wir haben da, als wir zusammen saßen, auch Lose gezogen. Kleine Lose, wie ihr gefunden habt auf eurem Kopfkissen. Und da zog dieses Mädchen das Wort, ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässest. Dann fing das Mädchen an zu schluchzen. Dann sagt sie, ja, das ist wahr, ich habe sie nicht mehr. Die erste Liebe, ich habe sie nicht mehr. Damals, wie waret ihr damals so selig, als ihr euer Herz dem Heiland gegeben habt? Wisst ihr es noch? Damals waret ihr so glückliche Leute. Und heute? Damals konntet ihr so fröhlich singen. Damals waret ihr so dankbar. Damals habt ihr nicht nur morgens und abends gebetet. Da war es euer Bedürfnis, auch tagsüber zu beten. Wisst ihr noch, damals hattet ihr so ein Verlangen nach dem Wort Gottes. Da konntet ihr es nicht mehr erwarten, bis die nächste Bibelstunde ist. Damals habt ihr um die Bekehrung eurer Angehörigen gebetet. Wisst ihr es noch damals? Damals habt ihr jedem vergeben, der euch gekränkt hat. Damals konntet ihr keine unvergebene Sünde tragen. Damals, da stand euer Herz in Flammen. Damals war euch kein Opfer zu groß und kein Dienst zu viel. Wisst ihr es noch damals? Wie waret ihr damals so selig? Damals hattet ihr Sieg über die Sünde, damals war die Gemeinschaft unter euch so herzlich. Damals schien es, als würde euer Leben ein Lobpreis der Gnade Gottes werden. Aber ach, sie erstarben. Zu dem Mädchen gegangen und sonntags. Dann haben sich die beiden aufs Sofa gesetzt und regelmäßig ist der junge Mann eingeschlafen. Das Mädchen hat ihm allerlei erzählt, was sie erlebt hat den Tag über und wie sie niedergeschaut hat, und hat er geschlafen. Da sagt das Mädchen, also ich bin so im Zwiespalt, kann ich denn den heiraten? Er hat ja gar kein Interesse an dem, was ich erlebe. Wie die Geschichte weiterging, das weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass es viel Christen gibt, die in der gleichen Haltung ihrem Herrn gegenüber sind. Wie kommt es zu diesem schmerzlichen Verlust? Es gibt Leute, die schlafen regelmäßig, wenn sie unter das Wort kommen. Ist der Heiland nun gut, dann soll die einschlafen. Ich glaube, das, ne?
Jesus ist nicht mehr der Erste und Letzte. Auf dem Herzensthron sitzt eine andere Kreatur. Da sitzen Götter und Halbgötter. Auf dem Herzensthron. Auf dem obersten Platz, da sitze ich. Mein Ich. Denn zuerst komme ich. Und dann kommt nochmal ich. Und dann kommt eine Weile nichts. Und dann kommst erst du. Götter und Halbgötter. Auf unserem Herzensthron. Oder das Spiel mit einer Sünde. Das Nachlassen in Treue, im Beten, im Wort Gottes, im Bekennen des Namens. Oder man tut Dinge, die an sich nicht Sünde sind, aber innerlich aufhalten. Peripherische Dinge, die zuerst kommen. Dinge an der Peripherie. Und dann wird man ein Oppositionskind. Man ist in Opposition gegen alles. Angefangen bei den Eltern. Opposition. Haben wir uns geprüft. Standen wir überhaupt einmal in der ersten Liebe? Stehen wir noch in der ersten Liebe? Oder haben wir verloren? Christus fragt nicht, ob wir religiös sind. Er fragt nicht, ob wir christlich sind oder gläubig sind, sondern er fragt, ob wir ihn lieb haben. Danach fragt er. Dreimal fragt er den Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieber, als mich diese haben? Das ist die Liebe. Bedrohlich war die Lage in Ephesus und wie bedrohlich. Ich werde dir bald kommen und deinen Leuchter von der Stelle stoßen. Du wirst außerhalb stehen. Die Gemeinden in Kleinasien, einst blühend, heute haben sie den Islam. Ist nichts mehr da von Christentum. Der Leuchter ist von der Stelle gestoßen. Freunde, das ist die Situation, in der wir jetzt stehen. Bei uns in Deutschland. Martin Luther sagt, das Wort Gottes ist wie ein fahrender Platzregen, der nicht wiederkommt, wo er einmal gewesen ist. Darum mach deinen Leuchter helle, lass die erste Liebe nicht. Viertens der Abschluss, der Weg zurück zur ersten Liebe. Immer wieder begegnen wir Menschen mit der Klage, ich habe das Glück der ersten Liebe verloren. Denen zeigt der Herr den Weg zurück. Freunde, dass ich das sagen darf. Wenn eins im Herzen klagt heute Vormittag, ich habe die erste Liebe verlassen, dem möchte ich sagen, es gibt einen Weg zurück. Der erhöhte Christus sagt, gedenke, bitte weich jetzt nicht aus, steh still. Die himmlische Treue sucht die Gefallenen. Besinne dich und stehe stille. Denk über deinen Zustand nach. So kommt man wieder zur ersten Liebe. B. Nicht bloß gedenken, sondern jetzt kommt
eine Abwendung, tue Buße. Darf nicht beim Denken bleiben. Was heißt das? Das heißt, wende dich ab von dem, was dich träg macht, bedrückt, bestrickt. Buße ist Abwendung. Eine Tat. Das sind Dinge in deinem Leben, die du lieb hast, eine Lieblingssünde. Bitte wende dich ab von deiner Lieblingssünde. Buße. Wenn auf deinem Herzensthron eine andere Kreatur sitzt, dann musst du Götter entthronen. Und das ist der Mordsgeschäft. Götter entthronen ist ein Mordsgeschäft. Das geschieht nicht ohne uns. Das ist Buße. Wenn auf deinem Herzensthron eine andere Kreatur sitzt, dann muss sie herunter. Wenn eine Lieblingssünde dein Herz eingenommen hat, dann leg diese Sünde dem Herrn auf den Altar. Und wenn es unter Tränen ist, das ist Buße. Die Drohung des erhöhten Herrn, wo aber nicht, wo du nicht Buße tust, werd ich dir bald kommen. Ich werde kommen, sagt der erhöhte Christus. Ist eine ernsthafte Drohung Gottes. Wo aber nicht, wirst du bald ein Engel ohne Gemeinde sein. Ich werde deinen Leuchter von der Stelle stoßen. Ein Gemeindevorsteher ohne Gemeinde. Das wirst du. Die Gemeinde ist Leuchter nur, solange sie in seinem Lichtstrahl steht. Wenn der Herr sie beiseite rückt, steht sie selbst im Dunkeln. Damit hat eine Gemeinde keine Leuchtkraft mehr. Deshalb scheue dich nicht, die Tat der Buße zu tun, auch wenn es weh tut. Unter den Fenstern des wunderbaren Schlosses Miramare bei Triest, der Residenz von Kaiser Maximilian, da befand sich vor dem Krieg 20 Meter tief unter der Oberfläche des Adriatischen Meeres eine Art Käfig, 20 Meter unter dem Wasserspiegel. In diesem Käfig, da waren die wertvollsten Edelsteine der ganzen Welt. 20 Meter im Salzwasser. Diese Edelsteine, die waren, wie der Fachmann sagte, krank. Die hatten ihren Glanz eingebüßt. Und nun haben die Fachleute gesagt, da gibt es nur ein Mittel, hinein ins Salzwasser. Und tatsächlich, nach einigen Jahren schon, als man kontrolliert hatte, da hatten diese Edelsteine wieder ihren alten Platz bekommen. In der Salzflut. Liebe Freunde, unser Christsein bekommt den Glanz in der Salzflut der Buße. Kein Mensch kann wieder zur ersten Liebe kommen ohne Buße. Wenn wir uns einmal besinnen, wie bin ich denn in die erste Liebe gekommen, dann müssen wir antworten durch Buße. Wie komme ich wieder in diesen Stand? Nicht anders als durch Buße. Buße ist nicht etwas Fürchterliches, Dustres, oh nein, Buße ist ein Zurechtrücken. Das ist Buße. Zurechtrücken. Oder wie es 2. Korinther 7 heißt, eine göttliche Traulichkeit. Wollen wir sie wiederbekommen, dann zurück zur göttlichen Traulichkeit. Dass das Liebesfeuer wieder brennt. Dass man neu anfangen kann in der Kraft des Heiligen Geistes. Noch einmal ein Bild von der Braut. Eine Braut bekommt die Nachricht, ihr Bräutigam kommt mit dem und dem Zug an. Auf dem Bahnsteig Nummer. Und dann läuft sie. Sie hat alles wohl vorbereitet zu Hause. Und dann läuft sie zum Bahnhof. Da begegnet ihr eine interessante Freundin. Und die hat so viel getan. Marie. Und hab ihr bald Hochzeit. Und hast auch schon etwas von deiner Aussteiger. Und das war eine interessante Freundin. Die hat Spätzle gelernt. Und das sagt diese Braut, also es tut mir leid, aber ich möchte meinen Bräutigam auf dem Bahnsteig begrüßen. Also der Zug kommt an, also muss schon entschuldigen, aber ich muss gehen. Und schon läuft sie. Sie muss rechtzeitig auf dem Bahnsteig sein. Das ist Liebe. Erste Liebe, die sich nicht aufhalten lässt, auch nicht von der interessantesten Freundin. Bereit machen, wenn der Herr kommt. Die erste Liebe lässt sich nicht abhalten, dem Herrn zu begegnen. Durch gar nichts. Es betet einer, Vater, schenk mir heiliges Feuer. Lass mein Herz in Flammen stehen. Dass mir nie ein Preis zu teuer, soll es auch zum Tode gehen. Gib mir eine heiße Liebe, die nicht viel vom Opfer spricht, aber die aus freiem Triebe scheut die größten Opfer nicht. Vater, gib mir heiliges Feuer. Das nicht viel vom Opfer spricht, aber die aus freiem Triebe scheut die größten Opfer nicht. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, aus der Beugung heraus kommen wir zu dir mit dem Bekenntnis, Herr, wir haben nicht mehr. Wir haben diese brennende Liebe zu dir nicht mehr. Die Welt hat so übel mitgespielt und die Verhältnisse haben uns so gefangen genommen und die Schwierigkeiten haben uns abgelenkt von dir. Vergib du es uns. Und schenk du uns neu deines Heiligen Geistes Kraft und Feuer, dass du nicht ein Aber gegen uns haben musst. Wir preisen dich für alle Erkenntnis. Amen. Ohne brünstiges Beten und dazu soll auch diese Zurichtung dienen, damit wir gefestigt werden im Glauben, fröhlich in der Hoffnung, brünstig in der Liebe und brünstig im Beten. Nun bitte ich unter uns die Beter an die Front. Haltet an am Gebet, das
durch diese Tage auch Wunder der Gnade geschehen können an den Einzelnen. Wir erbitten viel vom Herrn, dass er uns zurüsten möge, dass wir mit Hand anlegen können an dem herrlichen Werk der Gemeinde Jesu Christi. Dass wir erwärmt werden und dass wir erneuert werden innerlich. Dir zur Verfügung, mein Gott und mein Herr, dir zur Verfügung, je länger, je mehr, dir zur Verfügung in Freud und in Leid, dir zur Verfügung, täglich und stündlich für Jesus bereit. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, da hast du doch dein herrliches Werk bei uns angefangen. Du lässt uns Glied sein an deinem Leben. Und wir danken dir dafür. Und bitten, gib, dass wir doch diese Gemeinde nicht stören, nicht zerstören durch unsere Lieblosigkeit, Trägheit, halber Hingabe. Offenbare deine Kraft, deine Macht unter uns. Lass uns gerüstet und zugerüstet werden für dich. Leg auf alle unsere Versammlungen die Wirkung deines Heiligen Geistes. Amen.